Hallo zu Regelmäßig,
dem Perioden-Podcast.
Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung,
über verschiedene Menstruationsmythen
und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht.
Lea.
Janika.
Ich bin ein bisschen aufgeregt heute und du?
Ein kleines bisschen vielleicht.
Das liegt daran, dass wir heute eine Special Guest in unserer Folge haben. Und Lea, du verrätst unseren HörerInnen, wer das ist.
Genau. Aber damit die Spannung noch ein bisschen erhalten bleibt, verrate ich das nicht einfach so, sondern möchte mit einem Artikel aus der Wirtschaftswoche aus dem Mai 2020 einsteigen. Wir schreiben das Jahr 2020 und es gibt nicht viel, über das man in Deutschland nur ungern spricht. Tabuthemen sind selten geworden. Doch der Eindruck täuscht, sagen Aktivistinnen, zumindest wenn es um den weiblichen Körper geht. Das Thema Periode beispielsweise werde nach wie vor stiefmütterlich behandelt. Nicht mal in der Werbung für Tampons oder Slip-Einlagen werde es beim Namen genannt. Eine Erkenntnis, die auch an Sophie Klaus und Sinja Stadelmeier verwunderte und sie vor rund 2 Jahren dazu brachte, The Female Company zu gründen. Seit 2018 verkaufen sie Tampons aus biologischer Baumwolle per Briefversand im Abo-Modell, seit ein paar Monaten auch Slip-Einlagen, Binden, Menstruationstassen und Slips. Ihre Mission? Wir wollen schambehaftete Themen rund um den weiblichen Körper thematisieren.
Und wir sind so glücklich und auch ein bisschen stolz, dass wir mit einer der coolsten Gründerinnen Deutschlands sprechen können. Hallo, liebe Anni von The Female Company.
Wieso habt ihr euch denn überhaupt entschieden, The Female Company zu gründen? Welche Gründe waren dafür ausschlaggebend?
Ich mache eine kurze Zeitreise mit euch zurück in das Jahr 2016. Wow. Und da waren wir nämlich, also Sinja, meine Mitgründerin und ich, gemeinsam in Indien reisen und haben auch sehr viel Sozialarbeit vor Ort gemacht. Und da gab es so einige Dinge, die, ja, sagen wir, erstaunlich waren. Zum Beispiel das man kein Klopapier in Indien benutzt, war eine sehr große Gewöhnungsphase für uns. Aber das war eher witzig. Es gab auch Dinge, die uns wirklich schockiert haben und das war das Tabu-Periode, weil es eben so ist, dass Frauen, wenn sie ihre Periode haben in Indien, keine heiligen Städte betreten dürfen und auch Kinder teilweise keinen Zugang zu Hygieneprodukten haben und entsprechend nicht in die Schule können. Also es ist ein wirklich richtig heftiges gesellschaftliches Problem, ja, das eigentlich verrückt ist, weil es einfach das Natürlichste ist, was wir Frauen so in uns tragen quasi. Und genau, da sind wir quasi draufgestoßen auf dieses Riesentabu, kamen zurück nach Deutschland und haben gemerkt, moderne Frauen überall, aber so modern gehen wir mit dem Thema Periode hier rein gar nicht um. Ja. Mhm. Zum Beispiel gehen wir immer noch mit der Tamponfaust aufs Klo, wo wir so den Tampon drin verstecken, ne? Und haben gemerkt, geil, wir wollen eine Firma gründen, die dieses Tabu einfach mal richtig umkrempelt und sich vorknöpft und endlich dieses komische Gefühl, diese Schambehaftigkeit von diesem ganz normalen Thema nimmt.
Ihr habt es mega cool hingekriegt. Auf jeden Fall finde ich, dass das ganze Thema Menstruation irgendwie auf eine lockere, nette Art irgendwie vermittelt wird. Und ihr setzt euch auch generell viel dafür ein, dass die Periode eben kein Tabu mehr ist. Aber warum glaubst du, ist es stellenweise noch ein Tabu?
Also wenn man das sich historisch anschaut, dann liegt das darin begründet, dass rund um die Periode einfach immer ultimativ komische Geschichten erfunden wurden. Zum Beispiel, dass Frauen, die ihre Periode haben, das Getreide schlecht machen. Oder dass es eine Auswirkung des Teufels ist und so. Also es ist wirklich verrückt, was man da so in historischen Erzählungen findet. Und das ist natürlich auch immer so eine einfache Ausrede. Ich will jetzt nicht sagen von Männern, aber wenn wir mal in die frühere Zeit denken, wo die Frau ja eigentlich immer so ein bisschen unterdrückt gehalten wurde, sozusagen etwas in der Hand zu haben, weswegen man die Frau so ein bisschen, ja, einfach unter dem Scheffel stellen konnte, ja, so ein bisschen so auf ein niederes Level gestellt hat. Und obwohl das so uralt und eigentlich jetzt im Nachhinein total komisch ist, wie sowas überhaupt existieren konnte, habe ich das Gefühl, dass einfach ganz viele so Überbleibsel davon so in der heutigen Zeit noch stecken. Einfach diese Schamhaftigkeit, die man gar nicht so richtig erklären kann. Ja, woher kommt das überhaupt? Und meiner Meinung nach ist das historisch einfach so ein bisschen gewachsen, weil es früher einfach ein sehr krasses Tabu war und auch mit ganz komischen Geschichten drumherum. Und da sind so Überbleibsel einfach übrig geblieben. Genau. Und das Zweite, und das ist vielleicht das Wichtigste, durch dieses Tabu wird auch, oder diese Schamhaftigkeit wird nie drüber geredet. Das heißt, die meisten Frauen wissen nichts über die Periode, über den Körper, was da eigentlich passiert. Die meisten Männer auch nicht. Und dadurch wird dieses Tabu einfach über die Zeit hinweg immer und immer und immer größer. Weil wenn man eben nicht über seinen eigenen Körper Bescheid weiß und so richtig erklären kann, was da passiert, dann redet man tendenziell auch nicht drüber. Also es ist wie so eine Art Kreislauf oder so eine Spirale, aus der man nicht rauskommt.
Was macht ihr konkret, um dieses Tabu zu brechen?
Genau, also vielleicht sollte ich noch mal kurz erklären, dass wir übrigens auch Bio-Periodenprodukte bieten, neben dem großen Tabubruch, den wir vorhaben. Also wir bieten quasi Bio-Tampons, Bio-Slip-Einlagen, Bio-Binden, Bio-Wochenbett-Einlagen und die Cup und alles, was man eigentlich so während der Periode und auch während des Wochenbetts braucht, im Abo oder auch ohne Abo in unserem Online-Shop. Und den Tabubruch, dem begegnen wir eigentlich so, dass wir versuchen, mit ganz viel Aufklärung erstmal das Problem zu lösen, dass Frauen eben nicht darüber sprechen, weil sie so wenig darüber wissen, aber auch natürlich Männer. Also wir haben zum Beispiel auch eine Aufklärungs-YouTube-Videoreihe, die heißt Menstruation. Da klären wir quasi mit Männern über die Periode und den Zyklus auf, damit auch Männer da irgendwie so ein bisschen lustig abgeholt werden. Und wir haben das Vulva-Magazin, wo man wirklich über alle Bereiche des weiblichen Körpers ganz viel lernen kann. Wir sind auf TikTok super groß mittlerweile, versuchen da junge Girls abzuholen und sehr frühe Perioden-Education oder auch Vaginal-Education, Vulva-Education zu machen. Und das sind alles so Maßnahmen, wie wir versuchen, erstmal Wissen in dieses unbekannte Etwas zu bringen.
Stichwort Vulva Education, da habt ihr dieses Jahr auch echt einen rausgehauen mit einem etwas spezielleren Video. Ihr habt gezeigt, wie man die Menstruationstasse einführt und das auf Pornhub veröffentlicht, korrekt?
Richtig.
Wie, liebe Anni, seid ihr darauf gekommen?
Also der Hintergrund zu der Kampagne, wir sind ja schon öfter dafür bekannt, sehr laut, provokativ und mit roter Farbe, voller roter Farbe zu sein. Und One Girl, One Cup ist so entstanden, dass wir die Menstruationstasse bei uns gelauncht haben und gemerkt haben, rund um dieses Produkt herrschen halt einfach unglaublich viele Fragen. Ne? Das ist ja was Neues. Ganz viele finden es erstmal irgendwie eklig, weil du erstmal, ne, du weißt halt überhaupt nicht, wie es funktioniert. Und dann haben wir immer versucht aufzuklären, haben irgendwie so diese halben, wie nennt man das, was der Frauenarzt auch bei sich stehen hat, ne, diese Unterleibe halb aufgeschnitten sozusagen. Und haben immer versucht, irgendwie daran zu erklären und sind uns auf jeden Fall, haben uns um Kopf und Kragen geredet und dann haben wir uns irgendwann gefragt, ja, warum zeigen wir es nicht einfach? Ne? Warum zeigen wir nicht einfach, wie es wirklich funktioniert? Und haben dann eben eine feministische Pornodarstellerin gebucht, mit der wir Tutorials gedreht haben, wie das ganze Ding gefaltet wird, eingeführt wird, wieder rausgenommen wird und alles, was man einfach so wissen muss über dieses Produkt.
Und wie war das, mit so einer Pornodarstellerin am Set zu sein? Also, wir drehen ja auch relativ viel, aber in so einem Bereich nicht.
Es war richtig cool, muss ich sagen, weil die ist natürlich total selbstbewusst in ihrem Körper. Ne? Also für die ist Nacktheit einfach 100% normal. Und die ist da so überhaupt nicht schambehaftet. Das heißt, die ersten 5 Minuten mussten wir uns erstmal dran gewöhnen, dass es jetzt total normal ist, dass jetzt die nächsten 12 Stunden eine nackte Frau die ganze Zeit vor uns irgendwie breitbeinig sitzt und post. War sehr interessant. Was ich aber auch nochmal cool fand, es waren auch echt einige Männer am Set, weil auch ein paar der Filmcrew waren Männer und so. Mhm. Und du hattest so das Gefühl, es passiert so eine Art Antisexualisierung des Körpers, weil irgendwann war es halt einfach, nach 5 Minuten war es halt dann irgendwann so, wir drehen jetzt halt ein ganz normales Video und es geht halt nicht um irgendwelche sexuellen Inhalte, sondern es geht halt einfach um eine coole Education. No porn, just education. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Also war ein witziger Tag.
Ja, klingt und, mega spannend.
Ja, total. Und wie waren die Reaktionen danach darauf, auf das Video?
Nicht so, wie wir erwartet hätten. Wir haben ja einen großartigen Shitstorm damit erzeugt, dass es einen sehr großen Streit über die Idee, also wer hatte die Idee zu dieser Kampagne gab. Das heißt, das Eigentliche, wo wir alle uns im Team wirklich in die Hosen gemacht haben fast, ne? Was werden die Leute sagen, wenn wir sowas posten, das wurde gar nicht so arg diskutiert. Also eigentlich haben es alle mega krass gefeiert, dass endlich mal jemand so den Popo in der Hose hat, mit sowas rauszugehen. Und deswegen an sich die Reaktion zum Video selbst waren super. Und auch Pornhub scheint es gefallen zu haben. Also zuerst nicht, weil Pornhub hat tatsächlich das Video zensiert und runtergenommen. Also too hot for Pornhub, haben wir dann gesagt. Und hat es dann aber zum Glück, nachdem wir da richtig Stress gemacht haben, haben sie es wieder hochgenommen. Und auch den Pornhub-Nutzern scheint es interessant gegenüber gewesen zu sein, weil wir hatten letztendlich eine knappe halbe Million Views on Pornhub. Muss man auch erstmal schaffen.
Wow. Krass. Ich hatte tatsächlich auch Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, so, ich hab mir das angeguckt und es ist mega gut und endlich weiß ich, wie es funktioniert. Also ihr habt da auf jeden Fall sehr nice Arbeit geleistet.
Ja, und einen Nerv getroffen scheinbar.
Ja.
Ihr habt ja vorher auch schon mal für Aufsehen gesorgt mit The Tampon Book, wo ihr Tampons in einem Buch versteckt habt und die dann das Buch dann in Drogerien verkauft habt. Was war da euer Auslöser für?
Wir haben, als wir damals gegründet haben, uns ja zum ersten Mal so mit Tamponpreisen und Steuersätzen beschäftigen mussten. Und damals wurde uns bewusst, wie kann es eigentlich sein, dass Tampons mit 19% besteuert werden, aber Kaviar, Trüffel und sämtliche Luxusgüter mit 7%, also dem reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und wir wussten von Anfang an, wir wollen irgendwann mal was dagegen machen, ja, weil das kann ja irgendwie nicht sein, das akzeptieren wir nicht. Und es gab tatsächlich auch eine Petition parallel von zwei tollen Aktivistinnen und die hatte auch super viele Unterschriften, also zur Steuersenkung, aber es ist halt von der Politik aus nichts passiert. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir jetzt der Politik quasi was in die Hand geben oder zum Lesen geben, damit die endlich mal informiert darüber werden, dass dieser Status dringend geändert werden muss. Und der glückliche Zufall war, dass Bücher auch mit 7% besteuert waren. Und deswegen haben wir Bio-Tampons in Büchern verpackt, um die Steuer sozusagen zu hintergehen. Und haben somit quasi Tampons zum reduzierten Mehrwertsteuersatz verkauft.
Mega, das ist so eine smarte Idee, ja, oder? Und es ist so, also, und es ist verrückt, ne, wenn man sich das nochmal vor Augen hält, so wie du es gerade gesagt hast, dass man auf Bücher weniger Steuern bezahlt hat als auf Hygieneprodukte.
Ja, also für mich sind Bücher schon auch, glaube ich, mindestens so existenziell wie wichtig wie Tampons, aber es ist einfach absurd. Es ist halt kein Luxusgut, sondern was einen im Endeffekt auch gesund hält.
Ganz genau.
Also das habt ihr ja auch auf eurer Reise irgendwie gesehen, dass das total problematisch ist, wenn man da nicht so einen hygienischen Zugang zu hat, zu Periodenprodukten. Und wir haben auch neulich mit einer ARD-Korrespondentin über die Situation in Marokko geredet und die hat erzählt, dass sich da Mädchen tatsächlich, also im Grunde alles, was sie finden können, in sich rein oder die Unterwäsche stopfen, einfach weil das da so ein krasses Stigma immer noch ist. Ich war da mega schockiert. Nichtsdestotrotz hat euch diese ganze Aktion ja finanziell auch ziemlich gut getan, ne?
Ja, letztendlich sind wir keine NGO. Wir sind letztendlich natürlich noch eine Firma. Und wir machen sehr viel NGO-Arbeit, zum Beispiel mit unserem Pets for Girls-Programm in Indien, wo wir quasi Frauen tatsächlich auch dort mit Stoffbinden ausstatten, aber nichtsdestotrotz, ja, wir verdienen natürlich auch irgendwo noch Geld und sonst könnten nicht 25 Leute in dieser Firma arbeiten und ganz tolle Dinge machen.
Genau, ihr habt dann Investoren groß an Land gezogen, ne? Kannst du da was zu erzählen?
Richtig, wir sind in der ersten Finanzierungsrunde, haben wir uns Hubert Burda Media, beziehungsweise deren Investmentarm, mit an Bord geholt. Und die sind auch nach wie vor auch in der letzten Runde wieder dabei gewesen, also ganz großartige Partner mittlerweile.
Und seid ihr dadurch irgendwie krass beeinflusst oder seid ihr immer noch, habt ihr das Gefühl, immer noch frei und wild agieren zu können? Verändert sich das, wenn dann so ein großer Investor einsteigt?
Also der große Investor hält ja nicht den Großteil der Anteile, deswegen natürlich sind wir immer noch die Chefinnen von dieser Firma, ne? Und wir entscheiden auch frei. Es ist so ein bisschen ein anderer Modus, der reinkommt, ne? Also es geht natürlich auch schon darum, dass wir wachsen müssen und dass wir uns finanzieren müssen und das ist auch alles fair und gut. Und wichtig war uns aber, dass solche Bestandteile wie zum Beispiel das Pets for Girls Programm oder auch unsere provokativen Kampagnen und unsere laute PR und unsere meinungsstarke Marke, dass das alles unangetastet bleibt. Und das ist, glaube ich, aus Bruder-Sicht, die natürlich auch ein Medienhaus auf der anderen Seite sind, so selbstverständlich. Ne? Das gehört zur Story und auch zu uns. Ja.
Mhm. Wenn da jetzt plötzlich so ein großer, oder was heißt plötzlich, aber ein großer Investor kommt und Geld in so eine Firma pumpt, was habt ihr als erstes mit dem Geld gemacht oder was waren so die Projekte, die ihr damit umsetzen konntet?
Tatsächlich, zum Beispiel One Girl, One Cup war ein Outcome von dem Ganzen. So eine Videoproduktion ist schon ein bisschen teurer und aufwendiger als alles, was wir davor jemals machen konnten. Also allein, dass wir eben solche größeren Marketingaktionen und auch Enttabuisierungskampagnen, wie wir sie nennen, machen können, ist so ein Teil davon. Und das andere, was ich gerade eben schon erwähnt habe, ist definitiv ein ganz großer Teil, das ins Team geflossen. Wir waren damals, als sie eingestiegen sind, glaube ich, zu viert und mittlerweile sind wir 25 Leute, haben ein schönes Büro in Berlin, also all das wäre nicht möglich gewesen, so ganz aus der eigenen Finanzierung, aus der eigenen Tasche, ja.
Anni, über eine Sache reden wir in dieser Folge auch noch recht ausführlich und das ist die Deklarationspflicht, weil uns das tierisch aufregt. Als wir gecheckt haben, auch eigentlich muss man da gar nicht so richtig aufschreiben, was in so einem Tampon drin ist.
Ja, mich auch.
glauben wir. Welche Regeln sollten denn da eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach gelten für TamponherstellerInnen?
Ja, also vielleicht nochmal so, wie fing das an? Wir hatten ja irgendwie dann in Indien festgestellt, oh, das Tabu und in Deutschland ist es irgendwie auch. Das heißt, wir wussten, wir wollen letztendlich Periodenprodukte herausbringen, die in bunten Verpackungen stecken, rote Farbe, ne, laute Kommunikation. Und dann haben wir uns mit der Herstellung von Periodenprodukten zum ersten Mal befasst. Ne. Wir waren ja auch keine Tamponprofis sozusagen vorher. Und da fiel uns eben dieses Thema Deklarationspflicht auf. Und auch aus diesem Grund haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass man nicht weiß, was drinsteckt. Und deswegen wollen wir sicherstellen, dass man das bei uns eben weiß und deswegen nehmen wir Biobaumwolle, wo eben überhaupt keine Chemikalien und Pestizide überhaupt zum Einsatz kommen. Das heißt, es kann auch quasi im Endprodukt nichts davon übrig bleiben. Und was auf jeden Fall einfach krass ist, ist, dass bei zum Beispiel Kosmetik oder Nahrungsmittel, bei Kosmetik ist es ganz extrem, wirklich jedes Milligramm von Inhaltsstoff auf der Verpackung angegeben werden muss, weil man eben sagt, es kommt an die Haut und die Haut ist absorbierend sozusagen und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, was drinsteckt. Ne? Und jetzt muss man sich mal überlegen, dass man gerade Tampons einfach jeden Monat 5 Tage lang in seinem Körper trägt und die vaginalen Schleimhäute sind mit die absorbierendsten Körperstellen. Und da muss man als Hersteller aber rein gar nichts auf die Verpackung schreiben. Also man weiß faktisch überhaupt nicht, woraus diese Produkte gemacht sind und was drinsteckt und was entsprechend auch in einem selbst steckt. Und das ist einfach ein Zustand, den wir so nicht akzeptieren wollen, weil wir der Meinung sind, gerade bei solchen Körperstellen muss klar sein, aus was diese Periodenprodukte bestehen.
Anni, vielen, vielen Dank.
Nicht dafür. Gerne.
Anni und Sinja haben mit Biobinden und Tampons den kompletten Markt aufgemischt und zumindest in meiner Bubble haben die ein krasses Bewusstsein dafür geschaffen, dass man vielleicht auch mal so 2 Gedanken daran verschwenden sollte, was man sich da unten so einführt.
Ja.
Und Lea, du hast nicht nur 2 Gedanken verschwendet, sondern auch deine 2 Augen benutzt und mal nachgeschaut.
Yes, ich bin nämlich mal ins Bad gegangen und habe auf meine Tamponpackung geguckt, die da steht und hab geschaut, was da eigentlich steht, was in den Tampons drin ist.
Und was hast du so rausgefunden?
Ja, pass auf. Auf der Packung draußen steht drauf, Rückholfaden aus 100% Baumwolle.
Yay.
Jo, juhu. Zellophanhülle aus nachwachsenden Rohstoffen. Also das, was um das, ja, den Tampon rum ist. Beipackzettel zu 100% aus Recyclingmaterial und Karton aus mindestens 70% Recyclingmaterial.
Ja, und das Tampon?
Nada. Da steht nichts.
Das ist unglaublich.
Also, woraus die Tampons, da steht alles, ne? Woraus der Karton gemacht ist, woraus die Hülle, der Faden, ich weiß nicht was, aber woraus die Tampons selbst gemacht sind, dazu findet man nichts. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es in der EU keine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für Tampons, Binden oder Slip-Einlagen gibt, obwohl wir diese Produkte so nah,
ja,
beziehungsweise im Körper tragen.
In uns drin, genau, halt. Das ist schon abgefahren.
Und der Grund, ich habe dann geguckt, ne, woran liegt das?
Ja.
Weil Tampons und Binden etc. zu den sogenannten Bedarfsgegenständen zählen.
Das ist so verrückt. Ich meine, du hast es eben gesagt, das sind Sachen, die man sich einfach in den Körper einführt.
Und da auch einen nicht unwesentlichen Teil seines Lebens trägt.
Wenn ja,
wenn man mal hochrechnet, wie lange man seine Tage hat. Genau.
Genau, und wie viele Stunden man so einen Tampon auch benutzen darf. Nicht mehr als 8, ihr erinnert euch. Es ist total verrückt. Und Anni hat es im Interview ja auch schon angesprochen. So, und ich habe mal nachgelesen und Achtung, jetzt kommt so ein Zitat, das man vielleicht nicht sofort kapiert, aber wir dröseln das auf. Also, als Deklarationspflicht, das war der Begriff, den Anni verwendet hatte, bezeichnet man die durch Gesetze und Verordnungen geregelte Verpflichtung, zum Zweck der Transparenz bestimmte Informationen oder Sachverhalte öffentlich zugänglich zu machen oder zu dokumentieren. Das bedeutet im Klartext, Hersteller von Produkten müssen sagen, was drin ist. Normalerweise. Denn bei Binden, Tampons und Co. gibt es eben eine Ausnahme.
Und das ist erstmal ziemlich skurril.
Mhm,
ne? Weil definitiv. Man könnte ja denken, gerade dabei müsste es ganz genau da draufstehen.
Genau, und du hast von Bedarfsgegenständen gesprochen.
Genau, Bedarfsgegenstände sind unter anderem Gegenstände, die zur Körperpflege bestimmt sind. Und dazu zählen Produkte, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln, mit den Schleimhäuten des Mundes oder mit der Haut des menschlichen Körpers in Kontakt zu kommen. Dazu zählen Besteck, Lebensmittelverpackungen, Bekleidung und Schmuck. Aber auch Spielwaren, Reinigungs- und Pflegemittel und Raumlufterfrischer. Ich vermute, weil man den einatmet.
Ja, und permanent
aber
irgendwie
auch,
hat.
Genau, ja. Aber auch Bürsten, Schwämme, Hygieneerzeugnisse wie Windeln. Und dazu zählen eben auch Tampons, Slip-Einlagen und Ohrreinigungsstäbchen. Und bei all diesen Produkten, bei diesen Bedarfsgegenständen wird genau geprüft, ob Stoffe enthalten sind, die auf Lebensmittel oder auf den menschlichen Körper übergehen können und dadurch ein gesundheitliches Risiko darstellen.
Aber man muss es nicht sagen, wenn es so ist.
Weil vermutlich das vorher schon so genau geprüft wurde.
Aha.
Was Hersteller aber tun müssen, und das ist zumindest ein bisschen beruhigend, sie müssen vorher laut Produktsicherheitsgesetz, auch ein schönes deutsches Wort, ausschließen, dass ihre Produkte gesundheitsschädlich sind.
Okay, also das heißt theoretisch, also diese Sachen werden super krass geprüft. Es darf nicht gesundheitsschädlich sein. Gut, aber schädlich ist ja auch nicht gleich geil. Also, ne, ich meine, eine Flasche Cola trinken ist auch nicht schädlich, aber ist auch nicht gesund.
Nee, genau. Also du sagst es, die dürfen nicht schädlich sein. Das bedeutet aber nicht gleich, dass sie gut sind.
Ne? Okay.
Und wie schon gesagt, dadurch, dass die Hersteller nicht draufschreiben müssen, woraus ein Tampon besteht, kann man ja schon ein bisschen stutzig werden.
Ja, auf jeden
Fall.
Also
mich macht es irgendwie stutzig, wenn ich lese, der Karton ist daraus gemacht und der Faden daraus, aber das wichtigste Teil am Tampon.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Sehr und, vertrauenerweckend.
Genau.
Ja.
Und man fragt sich ja dann schon, sind da vielleicht doch Stoffe drin, die man vielleicht nicht unbedingt im Körper haben will?
Mhm.
Und du hast ja nochmal weiter recherchiert und geguckt, woraus besteht ein Tampon, um dieses Geheimnis zu lüften.
Ja. Und erschreckenderweise kann ich dir jetzt eine kleine Antwort geben, aber halt auch nicht so richtig.
Okay.
Also, die meisten Tampons bestehen aus Viskose, die wiederum aus natürlicher Zellulose hergestellt wird. Das ist aber keine reine Naturfaser, also anders als zum Beispiel Baumwolle, weil eben die Viskose durch ein chemisches Verfahren hergestellt wird. Und Viskose hat sich aber über die Jahrzehnte in der Praxis so ganz gut bewährt und entspricht den europäischen Reinheitsanforderungen für nicht sterile Verbandwatte.
Auch wunderschön.
Ich liebe unsere Zitat heute.
Ja,
Tampons werden außerdem gebleicht. Das konnte ich rausfinden. Dafür gelten in Deutschland die gleichen Regeln wie bei medizinischen Mullbinden. Die müssen schonend und chlorfrei gebleicht werden. Ja, aber das ist halt auch eben nur ein ganz kleiner Einblick in was da halt drin ist. Und da sind noch keine wichtigen Hinweise dabei, ob da irgendwie möglicherweise doch giftige Stoffe drin sind. Aber da hast du dich mal schlau gemacht.
Zum Beispiel Dioxin. Da erkennt man schon am Namen irgendwie, dass es nicht so ganz gesund
klingt. Ja, klingt schon irgendwie gefährlich.
Genau, ist auch ein Gift. Und das entsteht unter anderem als Nebenprodukt beim Bleichungsprozess von Viskose oder Baumwolle mit Chlor.
Aber da haben wir ja gerade gesagt, es wird nicht mehr gemacht.
Genau, weil seit den 90er Jahren neue Bleichverfahren für die Herstellung von Tampons und Binden zum Einsatz kommen. Trotzdem lassen sich immer noch Dioxinrückstände in Tampons oder Binden finden, weil Dioxin aufgrund von Verschmutzungen in der Luft auch in der Erde und im Wasser gespeichert wird.
Ah, krass, und das heißt nicht so richtig los.
Genau, weil es damit auch in Naturmaterialien wie Baumwolle vorkommt.
Okay, aber also ich meine, das ist ja jetzt was, wo wirklich niemand so richtig was für kann. Ja. Es ist halt Pech, dass man da halt vor früher anders irgendwie gebleicht hat. Aber weißt du, ob das trotzdem irgendwie jetzt noch gefährlich werden könnte?
Studien und Untersuchungen belegen, dass der Anteil an Dioxin in Monatshygieneprodukten so gering ist, dass der Gebrauch nicht als gesundheitsschädlich einzustufen ist. Also kann man erst mal sagen, kann man benutzen, ohne dass es gefährlich ist. Dennoch sagen Spezialisten, dass aufgrund der sehr hohen Absorptionsfähigkeit der vaginalen Schleimhäute auch ein sehr kleiner Anteil von Dioxin durch gering giftige Tampons gefährlich sein kann.
Ja.
Und da ist das, was wir eben schon gesagt haben, Tampons bleiben über etliche Stunden pro Tag im Körper und noch mehr, wenn man das auf ein ganzes Leben hochrechnet. Also haben Dioxine genug Zeit, um sich freizusetzen und sich im Fettgewebe einzunisten. Das klingt auch schon so richtig eklig. Und das Problem ist, dass Dioxine sich im Körper nur sehr langsam abbauen. Und je nach Gift, welches das genau ist, kann der Abbau tatsächlich auch mehrere Jahre dauern. Und dann ist halt das Problem, dass du es ja nicht einmal machst in 10 Jahren, sondern jeden Monat würden dann neue Gifte dazukommen.
Ja, okay. Ja, versteckte Gifte wie das Dioxin, von dem du eben gesprochen hast, gibt es halt nicht nur im Tampon selbst, sondern auch in der Verpackung stecken Stoffe, die über das Tampon dann in unseren Körper gelangen können. Und einer davon ist Formaldehyd. Und das ist eine Substanz, die keimtötend, konservierend und desinfizierend ist. Eigentlich erstmal gut,
wenn man... Das klingt erstmal ganz gut, genau.
aber leider halt auch krebserregend wirken kann. Und die ist in vielen Alltagsprodukten wie Desinfektionsmittel, Farbe, Lacke, Kosmetikartikeln enthalten.
Aber die stecke ich mir halt auch nicht in meinen Körper.
Exakt, die stecke ich mir halt nicht in meine Schleimhäute direkt rein.
Ja, genau.
Genau, bei Monatshygieneprodukten wie eben Tampons steckt das Formaldehyd, ich habe es ja auch schon gesagt, meistens in der Folie, mit denen die Produkte eben ja meistens auch einzeln verpackt sind und aus der das Gift dann in die Tampons übergeht.
Und hast du irgendwas dazu gefunden, wie oft das wirklich ein Problem ist?
Nicht so richtig, aber in der Untersuchung von Ökotest wurde bei 2 Tamponmarken Formaldehyd gefunden. Da wurde der erlaubte Grenzwert nicht erreicht, aber trotzdem ist das Ganze schon kritisch zu werten. Und das liegt daran, du hast es auch gesagt, dass man Tampons eben über eine sehr lange Zeit und sehr häufig in seinem Körper hat. Und das ist halt einfach nicht so geil. Und tatsächlich, das fand ich auch relativ abgefahren, dieser Grenzwert wird festgemacht an Taschentüchern. Und Taschentücher berühren den Körper ja nur ein paar Sekunden und man steckt sie sich nicht so häufig in seine Schleimhäute rein. Deswegen ist da so ein bisschen die Frage mit diesem Grenzwert, wie sinnvoll ist das,
festzulegen? Wir haben gedacht, ich vergleiche Tampons mit Taschentüchern.
Keine Ahnung, weil man damit Körperflüssigkeiten auffängt.
Aber da würde ja sogar Klopapier noch mehr Sinn machen oder oder Kinderwindeln. Ich weiß nicht, irgendwas, was...
Ja, was länger Schleimhäute bereitet.
Genau,
ja, es ist irgendwie absurd. Genau, also deshalb ist es nicht ganz so unproblematisch. Und wir haben jetzt schon eine schöne Liste angefangen und die hört auch leider noch nicht auf.
Nein, ich mache direkt weiter, nahtlos. Yay. Und der nächste Punkt ist vor allem bei Binden und Slip-Einlagen problematisch und zwar geht es um Weichmacher. Die befinden sich in allen möglichen Alltagsgegenständen, also Duschvorhänge, Kinderspielzeug, auch in medizinischen Gegenständen. Und in Europa wurden bereits einige Weichmacher für bestimmte Produkte verboten, aber das trifft halt nicht auf alle zu. Mhm. Und auch in Binden wurden schon Weichmacher gefunden und die befinden sich dann auf dem Klebestreifen.
Ach, krass.
An der Unterseite der Binde oder der Slip-Einlage.
Ich hätte gedacht, so in den Fasern, damit die Binde schön soft und anschmiegsam ist. Nee,
scheinbar tatsächlich könnte er auch sein.
Stimmt. Hätte ich erwartet.
Ja, stimmt. Aber tatsächlich auf dem Klebestreifen. Ja. Und im Jahr 2011 ist rausgekommen bei einem Test von Stiftung Warentest, dass in 10 von 15 Slip-Einlagen Weichmacher vorhanden waren.
Nee.
Doch.
Hä, wie krass.
Das ist krass, oder wie viel das ist.
Das ist jetzt
nicht so
viel.
Eine Marke, die es nicht auf die Kette bekommen hat, sondern wirklich viele.
Krass.
Ja.
Aber wenn das in so vielen drin ist, dann ist es bestimmt nicht so schlimm, oder?
Das kann man leider so nicht sagen.
Cool.
Weil Weichmacher verschiedene Gesundheitsrisiken bergen. Zum einen werden sie als fortpflanzungsgefährdend gesehen.
Super. Mhm. Ist ja gerade auch in so einer Region, wo man sich dann den Weichmacher direkt an die Fortpflanzungsorgane packt.
Apropos Fortpflanzung, wenn man schwanger ist, kann das Kind im Mutterleib dadurch gefährdet werden oder in seiner Entwicklung negativ beeinflusst werden.
Nicht so cool, aber ich weiß gar nicht, ich war halt nie schwanger. Ich glaube, man benutzt da ja schon auch manchmal Slip-Einlagen und Binden. Man kann da so Ausflüsse und sowas haben.
Ja.
Also ist nicht so ganz ungefährlich.
Ja. Und selbst wenn du es nicht während der Schwangerschaft machst, machst du es vielleicht noch, wenn du noch nicht weißt, dass du schwanger bist.
Stimmt.
Oder sonst tatsächlich, also ist irgendwie ein uncooles Gefühl, das zu wissen.
Auf jeden Fall.
Das fand ich auch krass. Diese Weichmacher werden laut einer Studie der Washington University School of Medicine für eine durchschnittlich 2,3 Jahre verfrühte Menopause verantwortlich gemacht.
Alter!
Und denkst du so, was?
Hä,
das ist schon krass.
So heftig.
Ja.
Krass.
Und das bringt natürlich auch nochmal Risiken mit sich, ne? Weil eine zu früh einsetzende Menopause, zum Beispiel Osteoporose oder Herz-Kreislauf-Störung, mit sich bringt und die Gefahr für einen Schlaganfall ist erhöht.
Richtig.
Und das
uncool.
Alles, weil du vielleicht die falsche Binde benutzt hast.
Ja, wegen eines Klebestreifens.
Ja.
Nicht wegen eines
nicen
Gefühls an deiner Mumu. So.
Ja, genau.
Einfach, oh Mann.
Damit es gut hält.
Oh, das ist so heftig.
Ja,
richtig üble Sachen irgendwie, die du da aufzählst. Und leider ist man teilweise nicht mal ganz vor Schadstoffen sicher, wenn man Binden aus Baumwolle benutzt. Denn da kann Glyphosat drin sein. Das gehört zur Gruppe der Pestizide.
Oh, und das war ja mal eine ganze Weile stark in der Diskussion,
Sehr stark, ja. Unkrautvernichtungsmittel.
Mhm.
Und das gilt als schädlich für die Umwelt und halt auch für die menschliche Gesundheit.
Oh, wer hätte das gedacht, dass man das besser nicht in seiner Scheide tragen sollte?
Ja, im Zuge einer Untersuchung der Universität von La Plata in Argentinien wurde Glyphosat in Baumwollprodukten wie Binden und Verbänden gefunden. Echt nicht so cool.
Nee.
Und die WHO hat Glyphosat tatsächlich auch schon als krebserregend für den Menschen eingestuft, weil die Gefahr durch Glyphosat an Lungen- oder Lymphdrüsenkrebs zu erkranken erhöht ist, angeblich.
Krass. Das sind alles keine schönen Sachen. Aber bevor ihr jetzt oder wir panisch werden und in Zukunft nur noch Free Bleeding praktiziert, gibt's gute Nachrichten. Es gibt ja auch Alternativen zu diesen konventionellen Monatshygieneprodukten.
Genau, zum Beispiel Tampons und Binden aus Biobaumwolle, wie sie The Female Company produziert.
Mhm. Denn Produkte aus Biobaumwolle enthalten keine Kunstfasern und sind frei von Plastikgranulat, was wiederum die Möglichkeit der Entstehung von Hautreizungen mindert. Und in Produkten aus Biobaumwolle sind auch keine Duftstoffe oder Pestizide enthalten.
Ah, aber ein bisschen schade. Also,
dass keine Pestizide drin sind.
Nein, aber tatsächlich. Also ich weiß nicht, hast du mal diese Slip-Einlagen, die so ein bisschen nach, so mit frischem Duft?
Nee.
Ich hatte die mal. Und also so früher, als ich mit dem ganzen Thema halt auch noch nicht so confident war und sowas, habe ich mich damit ganz wohl gefühlt. Aber natürlich uncool zu wissen, dass. Also ich meine,
das gerade das. Aber man kann sich ja auch schon ein bisschen denken
können,
ne? Genau.
Aber,
als Jugendliche
aber,
vielleicht nicht.
Ja, da tut man irgendwie alles, damit das keiner mitkriegt, oder? Dass man seine Tage hat, keine Ahnung.
Nee, aber das habe ich tatsächlich nie benutzt. Aber auch, weil ich schon immer so eine Abneigung gegen so künstliche Duftstoffe habe. Also gegen so alles, was so parfümiert ist.
Weißt du, nie in der Vanille-Deo-Fraktion in der Sport-
Doch, Kleider. Das schon, aber nur ganz kurz. Oh Gott, stimmt, wie ist das nochmal? Vanilla Kiss.
Oh Gott, ja. Von ich glaube tatsächlich, es gibt es heute noch.
Gibt es noch, habe ich letztens gesehen.
Geil.
Oh, eklig.
Impuls? Hieß es Impuls?
Ja, das kann sein. Und dann haben das so 15 Mädchen auf einmal benutzt in der Umkleide. Und dann hat sich das so mit Schweißgeruch vermischt.
Ich will das wieder haben. Ich glaube,
ich bring dir das mit das nächste Mal.
Geil.
Oh. Also.
Oh Gott.
Tampons und Binden aus Biobaumwolle, wenn sie nicht parfümiert sind, was uns freut, stellen also durchaus eine gesunde Alternative für die Monatshygiene dar. Und die sind zwar in jedem Fall umweltfreundlicher als herkömmliche Hygieneprodukte, doch, wir dürfen nicht vergessen, auch da handelt es sich um Einwegartikel, die dafür sorgen, dass es immer, immer mehr Müll gibt. Und es ist ein enormer Anteil, den so Monatshygieneprodukte daran haben.
Und was früher das Vanille-Deo war in der Umkleide, wer das hatte, war cool. Heute ist cool, wer wenig Müll produziert. Das versuchen ja relativ viele. Und eine gute Möglichkeit, die Periode quasi müllfrei zu überstehen, sind waschbare Binden. Früher waren die mal Standard, heute findet man die kaum noch. Ich habe die manchmal schon in so unverpackt oder so Bioläden gesehen.
Genau, ja.
Irgendwie auch so, sahen so ganz hübsch aus. Man kann die eben inzwischen dort kaufen oder auch bei Spezialversendern. Unterschiedliche Größen gibt es auch da, ne, für starke, weniger starke Tage und so. Und diese Stoffbinden, das ist halt der Vorteil, können nach Gebrauch einfach gewaschen und dann wiederverwendet werden.
Was genauso gut funktioniert und gerade mega im Trend ist, habe ich zumindest das Gefühl, weil ich es überall auch angezeigt bekomme, also über Werbung und so, was vielleicht auch mit diesem Podcast zu tun hat, dass ich verstärkt Werbung für Periodenprodukte bekomme, ist Periodenunterwäsche. Die funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die waschbaren Binden und Vorteil ist natürlich, dass sie nicht giftig sind, im Optimalfall, aber auch eine super einfache Handhabung, weil man sie einfach nur anziehen muss.
Ich habe tatsächlich beschlossen, mir jetzt auch mal sowas zu bestellen.
Ich habe mir auch eine bestellt.
Ja, tatsächlich. Ja. Weil ich habe mir gedacht, also kennst du das Problem, dass quasi man noch nicht ausgelaufen ist, aber sich irgendwie am Fädchen dann doch 2-3 Tropfen Blut sammeln und die schaffen es in den Schlüppi und versauen den einfach.
Ja.
Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ganz ehrlich, ey, ich bestelle mir einfach Periodenunterwäsche, nicht um die ohne Tampons zu nutzen, weil ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, so auf diesen Hassel,
die davor dann ich auch ein bisschen
direkt auszuwaschen, aber einfach, dass du Unterwäsche hast, dass meine die Unterwäsche, das wenn ich meine Periode habe.
Aber und dann ist gut. Ich habe dir doch auch in Folge 1 gesagt, mit Mineralwasser kriegst du Blut aus Wäsche.
Ja, aber wenn ich gerade auf Arbeit bin,
dann gehst du mal kurz in die Toilette mit einer Flasche Mineralwasser.
Nicht immer einen Wechselschlipp hier dabei. Was? Und
Naja, so oder so sind die, abgesehen von der einfachen Handhabung, auch günstiger, als sich jeden Monat Tampons oder Binden zu kaufen. Ja. Und wie du sagst, sie vermeiden halt eine Menge Müll.
Ja, und es gibt noch eine tolle Nachricht für alle, die sich vielleicht nicht vorstellen können, waschbare Binden zu benutzen oder Periodenunterwäsche. Es gibt auch Tampons, die man wiederverwenden kann, nämlich Menstruationsschwämme oder Schwämmchen.
Mhm.
Und die werden im Prinzip wie Tampons verwendet, also man führt die auch ein. Aber man schmeißt die halt danach nicht weg, sondern wäscht die einfach aus mit Wasser und dann kann man die auch gleich wieder einsetzen. Und das sind so Naturschwämmchen und die sind super umweltschonend und dann halt auch ohne Schadstoffe. Und es gibt noch was Gutes und da bist du, glaube ich, Fan von. Zumindest hast du mich schon öfter davon erzählt.
Genau, Menstruationstassen.
Mhm.
Und da muss ich vorher noch erzählen, dass du mir ja eine Menstruationstasse geschenkt hast.
Eine Menstruationstasse.
Und das, genau, das klingt jetzt nämlich erstmal schräg. Janik hat mir keine Menstruationstasse geschenkt, sondern eine Tasse, auf der Menstruationstasse steht.
Ich fand das ein sehr angemessenes Weihnachtsgeschenk für eine Periodenpodcasterin.
Die ist auch sehr toll.
Mhm.
Vielen Dank nochmal. Genau, Menstruationstassen sind gar keine Neuerfindung. Die gibt es echt schon lange.
Echt?
Ja. Und ich glaube, dass die jetzt einfach durch den vermehrten Fokus auf Nachhaltigkeit und alles einfach wieder mehr im Kommen sind.
Und durch Instagram-Marketing.
Genau. Genau. Der Vorteil ist, dass die Anwendung relativ ähnlich wie bei Tampons ist. Ne, man führt es ein mit den Fingern. Auch das braucht ein bisschen Übung, so wie man es beim ersten Mal Tampons benutzen, glaube ich, auch hatte und erstmal richtig überfordert war. Und dann kann die aber tatsächlich ein paar Stunden drin bleiben und fängt das Blut auf. Bei Bedarf kann man das einfach in die Toilette leeren. die Tasse entweder mit Toilettenpapier säubern oder mal unter Wasser halten und abspülen. Und danach kann die direkt wieder benutzt werden.
Du hast eben gesagt, mehrere Stunden. Was für Zeiträume sind das so?
Bis zu 12 Stunden. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Blutung an.
Mhm. Aber muss man wahrscheinlich auch wegen toxischem Schocksyndrom wieder ein bisschen aufpassen.
Genau. Ne? Im Gegensatz zu konventionellen Tampons oder Binden ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da Bakterien sammeln, wesentlich geringer als bei Tampons.
Spannend.
Und damit ist das Risiko fürs toxische Schocksyndrom eben auch geringer.
Mhm. Ich habe auch mal gelesen, dass so der Tragekomfort irgendwie ganz geil sein soll bei Menstruationstassen. Und dass manche Frauen, die unter krassen Regelschmerzen leiden, tatsächlich sagen, dass es weniger, wenn sie die Tasse benutzen, als mit Tampons. Hast du da auch so Erfahrungen gemacht?
Ich kann es überhaupt nicht so eindeutig sagen, weil ich manchmal denke, die Schmerzen werden doller dadurch tatsächlich. Manchmal aber auch weniger. Ja. Aber es ist natürlich die ist schon größer als ein Tampon. Und ich weiß nicht, ob das dann Kopfsache ist, dass man denkt, das drückt zusätzlich noch irgendwo drauf oder ob das Einbildungssache ist. Ich habe aber auch schon von Freundinnen gehört, die erzählt haben, dass sie dadurch häufiger auf Toilette müssen. Oder zumindest das Gefühl haben, auf Toilette zu müssen, wenn sie die drin haben. Also wirklich, glaube ich, unterschiedlich. Habe auch schon von welchen gehört, wie du sagst, die sagen, Schmerzen sind dadurch weniger geworden.
Ja, genau. Wenn ich so an meine Periodenschmerzen denke, ist mir eigentlich jedes Mittel recht, das zumindest mal zu testen.
So ein bisschen abzumildern, genau.
Ja.
Also wie gesagt, jede Frau ist da anders. Und es gibt bei den Menstruationstassen auch tatsächlich verschiedene Größen, je nach Stärke der Blutung. Kann man sich dann da die passende Größe raussuchen.
Auch wieder nach Stärke der Blutung und nicht nach Stärke der Größe der Mumu.
Ja.
Das haben wir das haben wir noch gar nicht erzählt. Ne?
Nee.
Also neulich hatten wir diese Folge mit Männern. Und hinterher habe ich nochmal mit einigen Männern gesprochen, die uns tatsächlich auch recht regelmäßig hören.
Ja.
Und da meinte einer von denen, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass die Tampongröße was mit der Blutungsstärke zu tun hat. Ja. Ich dachte, das hängt mit der Größe der Scheide tatsächlich zusammen.
Ich habe das auch, also die Antwort habe ich auch häufiger bekommen im Bekanntenkreis bei Männern, dass sie gesagt, und sogar bei einer Frau, die gesagt hat, sie dachte das lange, sie wusste das mittlerweile.
Aber ich meine, es stimmt ja auch so, was heißt es stimmt, aber natürlich lässt sich ein Mini-OB in eine Scheide, wo das Vaginalkränzchen noch sehr eng ist, viel leichter einführen als ein Super-Tampon.
Ja.
Also ne, es ist wahrscheinlich nicht ganz falsch, aber im ersten Moment dachte ich so, ach krass, stimmt, das könnte Leuten nicht klar sein.
Ja, genau.
Ah, das mit den Tassen? Ja, und siehst du, den gleichen Denkfehler mache ich mit den Tassen, lustig.
Also auch da hat es mit der Blutung zu tun.
Mhm.
Und wir hatten es ja eben vom Müll, von dem enormen Müll, der durch Tampons und so entsteht. Auch da hat sie natürlich Vorteile, weil die Menstruationstasse bei fachgerechter Benutzung, das heißt, man kocht sie nach der Periode ab einmal, trocknet sie, packt sie sauber weg, darüber haben wir auch schon in einer der letzten Folgen gesprochen, dann kann die tatsächlich bis zu 10 Jahre halten.
Ja, also wenn ihr jetzt denkt, boah, Tasse, mega geiles Ding. Aber ich habe ein bisschen Respekt, wie man die einführt, weil Lea hat schon gesagt, ne, man braucht da so ein bisschen Übung. Es gibt tatsächlich auch verschiedene Faltetechniken, wie man die da rein befördern kann. Dann gucken wir bei The Female Company. Die haben da auf Pornhub ein nettes Video produziert. Aber Lea, wir haben jetzt so, so viel über Schadstoffe und schadstofffreie Monatshygieneprodukte und so geredet. Ich weiß nicht, ich kann trotz allem immer noch nicht einschätzen, wie krass das jetzt ist.
Ja, das ist ja tatsächlich immer einfacher, wenn man so ein paar Bezugsgrößen hat. Und deshalb habe ich mal nachgeschaut. Und Stiftung Warentest hat 2003, ist also schon ein bisschen her, 22 Tamponmarken untersucht und keine Schadstoffe gefunden.
Ja, okay, gut.
Soweit so gut. 2009 hat Ökotest dann in 2 Produkten das krebsverdächtige Formaldehyd entdeckt. Da hast du ja vorhin auch schon von gesprochen. Ja. Die Tester haben aber auch eingeräumt, dass die Grenzwerte weit unterschritten wurden und haben geschrieben, in allen Fällen wird zwar der Grenzwert für Formaldehyd nur zu 10-20% ausgeschöpft, da ein Tampon aber naturgemäß über Stunden im Körper verbleibt, bewerten wir diesen Stoff strenger. Quelle für den bedenklichen Stoff ist die Folie, mit denen die Tampons einzeln verpackt sind.
Genau, nämlich genau diese Sache, ne? Grenzwert wird am Tempotaschentuch festgemacht. Ja, lol.
Ja.
Okay. Naja, aber diese Studien sind halt, wie du gesagt hast, auch einfach schon echt lange her. Ich meine, 2003, das sind fast 20 Jahre.
Ja.
Und mich beruhigt das ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig.
Es beruhigt mich insofern, dass ich mir denken könnte, dass es strenger geworden ist in den letzten Jahren. Also eher strenger als lascher, die Gesetze dazu.
Ja. Gut, und nur, dass wir diese Studien gefunden haben, bedeutet ja nicht, dass nie wieder irgendwelche anderen durchgeführt wurden.
Und zum Beispiel hatte ich ja auch mal bei OB und so auf der Homepage geguckt und die schreiben ja auch ziemlich genau, nach was die ihre Herstellung, nach welchen Standards die geschieht und solche Sachen. Also ich glaube, dass da schon ein großes Bewusstsein dafür ist mittlerweile, dass man sie nicht in Tampon einführt und, weiß ich nicht, daran stirbt.
Genau. Aber trotzdem lohnt es sich vielleicht, zweimal drüber nachzudenken, eventuell auf eine Bio-Variante umzusteigen, wo Hersteller genau drauf schreiben, das und das ist drin, auch wenn sie es nicht müssen. So ähnlich wie es die Female Company macht und ja.
Genau. Und das mit der Deklarationspflicht ist aber trotzdem, regt mich immer noch auf.
Es ist so hart.
Dass es nicht da drauf steht, das konnten wir auch leider jetzt nicht so final klären. Nee. Gut, wir werden es leider nicht ändern können so schnell. Wir deklarieren zumindest ziemlich offen, woher wir unsere Infos haben. Und das findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt.
Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.